Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insert Moin. Ich bin die Anne und heute ist es mir eine ganz besondere Ehre, ein altes Spiel wieder hervorzukramen. Wir haben nämlich bereits über The Outer Worlds gesprochen, als es damals veröffentlicht wurde. Da gibt es auch einen wunderschönen Cast zu, könnt ihr euch gerne nochmal zu Gemüte führen. Aber es gibt mittlerweile zwei wunderschöne DLCs zu dem Spiel. Und Manu und ich haben uns gedacht, wir gucken uns die mal an, weil uns das Hauptspiel damals schon so begeistert hat. Und schauen mal für euch, ob die denn was können. Hallo Manu.
Hallo, ich dachte schon bei alt, dass du mich meinst. Ein altes, ein altes Relikt. Genau. Ja. Nein, The Outer Worlds von unserem Lieblingsstudio Obsidian. Ich habe es damals genannt, fast ein neues Fallout, weil Obsidian das Studio war, was mein Lieblings-Fallout gemacht hat, nämlich Fallout New Vegas. Deswegen war für mich klar, im Oktober Outer Worlds muss ich spielen. War dann auch sehr begeistert, habe mit Peter den Podcast aufgenommen. Ich habe ihn gerade nochmal just im Archiv frei zur Verfügung geschaltet. Das war eine Paywall-Folge. Könnt ihr gerade mal gucken. The Outer Worlds, fast ein neues Fallout bei uns im Archiv und das nochmal anhören. Falls ihr das Spiel noch gar nicht gespielt habt, hört vielleicht diesen Podcast an. Denn wir reden über, wie du schon gesagt hast, über den Season Pass, über die zwei DLC. Der erste ist schon eine Weile raus. Der kam letztes Jahr schon. Und wir haben gesagt, wir warten jetzt mal noch, weil noch ein zweiter kommt. Und dann machen wir in einem Aufwasch beide DLC und können euch dann sagen, ob sich jetzt der Season Pass nochmal lohnt.
Ja, Double Cast.
Double Feature.
Richtig. Ja, wollen wir sofort beginnen? Der erste DLC, hast du ja schon richtig gesagt, kam letztes Jahr im September bereits raus und heißt Peril on Gorgon. Möchtest du kurz erläutern, worum es geht, Manu?
Yes, Peril on Gorgon. Fängt schon mal super an, Ich will andersrum anfangen. Also erstmal habe ich gar nicht gefunden, wo es überhaupt anfängt. Denn ja, das muss man vielleicht noch dazu sagen, beide DLC integrieren sich komplett nahtlos ins Hauptspiel hinein. Es gibt ja irgendwann so ein Point of No Return in diesem Spiel, wo man dann quasi die finale Mission macht. Das spielt also nicht danach, sondern es spielt davor. Ja, man hat dann ja nochmal quasi so einen Spielstand, bevor man dann ins große Finale geht. Man sollte aber das Spiel schon eigentlich zu einem großen Teil durchhaben, bevor man diese zwei DLCs spielt, denn sie sind Endlevel-Content, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also der erste ist ab Level 25. Das ist ungefähr auch genau der Stand gewesen, wo ich war, wenn man recht viele Missionen gemacht hat, aber eben noch nicht alle. Und der zweite ist sogar ab Level 30 erst. Wobei, wenn man den ersten DLC spielt, dann ist man automatisch danach wahrscheinlich so 4-5 Level. Ich war dann schon 32 oder so nach dem ersten DLC. Das passt also gut zusammen. Genau, die integrieren sich ganz normal ins Spiel. Man weiß erst gar nicht so genau, wo es losgeht, weil ich habe dann diesen alten Spielstand geladen und ich habe es ja wirklich seit Oktober 2019 jetzt auch nicht mehr gespielt gehabt. Und dann war ich auf meinem Schiff und dann dachte ich so, ja, wie kann ich die denn jetzt auswählen? Ich habe dann zwar gesehen auf meinem Navigationssystem, es gibt so einen Planeten Gorgon, aber da kann ich ja nicht einfach so hinfliegen und warum auch und wo geht's denn los? Im Hauptmenü kriegt man dann so einen kurzen Hinweis, dass man so einen Audiolog irgendwie wohl bekommt oder findet oder so. Und dann bin ich einfach mal losgeflogen und habe gedacht, na gut, ich muss jetzt eh erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ich gucke erstmal, ich mache jetzt diese eine Nebenquest, mache ich noch zu Ende, die gerade noch ausgewählt war, um mal wieder so ein bisschen ins Gefühl reinzukommen, was mein Spiel überhaupt ist. Wer waren denn meine Begleiter? Und just in dem Moment, wo ich dann auf diesem neuen Planeten dann gelandet bin, kam dann auch schon der Bordcomputer, der gesagt hat, übrigens, wir haben hier ein Delivery, ein Paket bekommen, schau doch mal rein. Und ich so, okay, gehört das jetzt zu dieser alten Quest oder ist das jetzt schon was Neues? Und das war dann auch der Start quasi zu Peril on Gorgon. Man kriegt nämlich ein Paket, ein Delivery Service, klingelt an der Tür sozusagen. Ja. Und als man es aufmacht, staunt man nicht schlecht, dass da eine Audiobotschaft drin ist, aber ein abgetrennter Arm hängt noch an diesem Audio-Device.
Es muss wichtig gewesen sein.
An diesem Audiolog hängt noch ein abgetrennter Arm. Und das ist genau der Humor von The Outer Worlds, warum ich dieses Spiel auch so sehr mag. Und man erfährt dann in diesem Audiolog, dass ein Toter offensichtlich, der den Arm verloren hat, beim Versuch, diesen Auftrag zu erledigen, uns darum bittet, diesen Auftrag doch zu Ende zu führen. Genau. Und es geht um eine Mission, die er war das, glaube ich, gell? Captain irgendwas, der auf Gorgon gebeten wurde, nach dem Rechten zu sehen.
Ich glaube, der hieß Lucky Montana.
Lucky Montana, genau. So ein verrufener Freelancer. Genau.
Genau. Und der sollte dann auf Gorgon alte Notizen von einer Wissenschaftlerin finden, die da irgendwie federführend verantwortlich war für die Sachen, die da erforscht wurden und passiert sind. Und die Tochter wollte unbedingt halt diese Notizen wiederhaben. So, und dann fliegen wir zu diesem Anwesen, was irgendwie absurderweise genau neben Gorgon steht. Ist ja so ein riesiges Haus, fast schon eine Villa. Und da treffen wir halt auf Minnie Ambrose. Und die sagt, ach, Lucky Montana anscheinend nicht so weit gekommen. Aber witzig, dass du jetzt da bist. Kannst du nicht diesen Auftrag zu Ende führen? Und dann, ja, nimmt man das halt an und fliegt rüber auf den Asteroiden. Und ja, findet eine, ich sag mal, größtenteils verlassene Gegend statt, wo ganz viele alte Bauten und Ruinen noch stehen, die aber alle irgendwie von Plünderern heimgesucht werden. Und diese ganzen komischen Viecher wie Möter und sowas leben dort und kreisen darum. Genau, und dann ist es halt jetzt an uns rauszufinden, wo sind diese Notizen und was muss ich tun, um da dran zu kommen.
Genau, und es fügt sich wirklich nahtlos ein. Also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es ein DLC ist, hätte das eine ganz normale Mission des Hauptspiels sein können. Man ist auch alles beim Alten, also im Gegensatz zum zweiten DLC, über den wir jetzt gleich nochmal sprechen, Murder on Eridanus, keine Sorge, ist der hier schon recht, ich sag mal, Standardkost.
Ja.
Ja, also du hast ein neues Areal, du hast diese Labore, da sind natürlich auch irgendwelche Höhlenbereiche, du hast einen großen Außenbereich, wo dann sehr viele Gegner rumrennen, diese, ja, wie heißen denn die durchgedrehten Typen da, diese Plünderer oder sowas, ja. Also das ganze Setting ist auch so, dass da eben alles ein bisschen rauer zugeht und in diesen Laboren, wie du schon gesagt hast, sind dann halt auch mutierte Kreaturen und so weiter. Und wir machen uns ganz normal auf die Suche nach diesem Dokument und auf dem Weg dahin haben wir halt sehr viele Schwierigkeiten. Dann haben wir irgendwie verschlossene Bereiche und wie beim Hauptspiel auch, hast du verschiedene Möglichkeiten, da ranzukommen. Also du kannst deine Hacking-Skills nutzen, wenn du entsprechend hochgeskillt bist, um vielleicht auch mal eine Abkürzung zu finden. Du kannst mit den Leuten reden, du kannst sie bedrohen, einschüchtern, anlügen, was auch immer. Du kannst sie auch einfach abknallen, wenn du möchtest. Also das ist recht gut gelöst, wie im Hauptspiel auch. Ich war anfangs etwas ernüchtert, weil ich so gedacht habe, naja, also so ganz besonders finde ich das jetzt nicht, dieses Peril und Gorgon. Ich habe mir jetzt irgendwie gedacht, dass die da irgendwie was mehr abfeuern oder so, weil es ja ein DLC ist, dass irgendwas Besonderes passiert. War dann aber im Laufe der Geschichte dann tatsächlich doch auch intrigued, sage ich jetzt mal so, dann dieses Geheimnis zu lüften, was da denn jetzt wirklich passiert ist, und fand auch das Ende dann wirklich sehr clever gelöst.
Ja, fand ich auch. Also ich bin ja ein super Freund von großen Arealen und alles abklappern und ganz viel Loot sammeln und so. Ich bin erstmal komplett über diesen ganzen Asteroiden gelaufen und habe die Aufgaben so links liegen lassen, habe mir erstmal alle Gebäude und so angeguckt. Vielleicht finde ich schon irgendwas, was ich später mal verwenden kann und so. Ganz viele Leute gefunden, die mir dann auch irgendwelche Nebenquests angeboten haben. Das finde ich ja super geil bei solchen Rollenspielen, dass man sich so frei bewegen kann und alles erstmal selber abchecken kann, wenn man möchte, und vielleicht noch mal hier eine Nebenquest macht zwischendurch und da noch eine. Und man findet halt immer auch so kleine, witzige Dinge, die irgendwie das Spiel viel charmanter noch machen. Hier war es so eine Truppe von Space-Soldaten, die einen Felsen suchen mussten, der aussieht wie ein Lama. Und dann haben sie sich erstmal darum gestritten, ob ein Lama und ein Alpaka das gleiche sind. War der erste Berührungspunkt bei denen. Und dann haben sie ihn natürlich nicht gefunden. Sie standen vor dem falschen Felsen. Und ein Typ, der hieß, glaube ich, Rex irgendwas, der hat nichts gesagt außer Lama. Der hat immer nur gesagt, Lama, Lama, Lama. So wie Groot so ein bisschen. I'm Groot. Und ich konnte nicht mehr. Ich fand das so geil, dass da einfach so ein erwachsener Mensch steht und einfach nur Lama sagt. Also das fand ich sehr, sehr lustig. Und es gibt noch andere kleine Geheimnisse aufzudecken und so Verschwörungen. Und man kann wieder super viel sammeln und sowas. Also mich zieht das automatisch so rein und ich bin dann so völlig da drin und möchte auch alles rausfinden und kratze auch so jeden Winkel des Planeten quasi ab, um alles auch wirklich. Ja,
ich kann es nachvollziehen, beim zweiten DLC war ich auch so. Ich fand das Setting jetzt vom ersten irgendwie aber nicht interessant genug dafür. Also so diese.
Nicht?
Nee, irgendwie, also diese Labore und so, das habe ich halt im Hauptspiel auch schon viel gehabt und viel gesehen. Irgendwie fand ich das nicht besonders genug. Also es hatte schon auch schöne Momente, aber irgendwie war ich so ein bisschen auf einem hohen Niveau enttäuscht, weil ich dachte, irgendwie beim DLC erwarte ich halt irgendwie ein bisschen mehr. Hm. Was mich dann aber gefesselt hat, war wirklich diese, weiterhin auch diese Kritik, was im Hauptspiel ja auch schon so durchgeschwungen ist, so diese völlig übertriebene, was halt Fallout-artig auch ist, dieses überzogene, dass die alle so konzerngeil sind. Dass die das Gesetz ja quasi wie so eine Ersatzreligion für alle wurde und die Großkonzerne halt einfach über Leichen gehen. Das ist ja in diesem Setting von The Outer Worlds sehr präsent und das wurde hier auch nochmal auf die Spitze getrieben. Also so diese ganze Background-Story um diese Adrena Time, die das ist ja sehr drogenlastig, dieses ganze Spiel, wie bei
auf
Fallout auch.
Quasi,
man kann sich ja alles Mögliche reinhauen und dieses Adrena Time ist so ein Koffeinpräparat, was die Leute sich spritzen oder reinhauen können, um bessere Arbeitskraft zu sein, um eben nicht mehr erschöpft zu sein, sondern 8 Stunden am Tag oder mehr voll durchpowern zu können und dann ohne Erschöpfung am nächsten Tag wieder da zu sein. Und diese ganze Sache, wie die mit dem Labor, wie die das erforscht haben, wie dieser Konzern damit umgegangen sind, man kann ja überall an jedem Terminal auch E-Mails dazu lesen und so weiter.
Ja,
und
krass,
wir werden jetzt nicht spoilern, aber diese ganze Auflösung um diese Adrena Time und was es mit dem Tagebuch und der verlorenen Mutter da auf sich hat und wie Minnie Ambrose, also unsere Auftraggeberin, da drin steckt, das war richtig gut erzählt, fand ich richtig spannend. Und auch wie im Hauptspiel kannst du ja sehr, sehr unterschiedliche Entscheidungen treffen, wie du mit diesem ganzen Wissen umgehst.
Genau, also du kannst halt, hast du ja eben schon mal gesagt, du kannst ja nicht nur dir Zugang verschaffen, wie du möchtest, sondern du kannst ja auch den Leuten glauben oder nicht oder die verdächtigen, irgendwas getan zu haben oder irgendwas zu verschweigen und so weiter. Und das finde ich halt auch immer so geil, dass je nachdem, wie du gelevelt bist, dann diese Skills einsetzen kannst und die Leute
und welche
dazu
Leute
bringen
du dabei hast vor allem.
Ja, genau. Und die Leute dann dazu bringen kannst, das Richtige zu tun oder eben auch nicht. Und das ist ja super cool. Und ich hatte sowieso auch das Gefühl, dass deine Begleiter, du nimmst ja auf jede Mission immer 2 Leute mit, wenn du möchtest. Also musst du nicht, aber kannst du. Die wurden viel mehr integriert. Also die haben viel mehr auch mit den Überlebenden dort auf diesem Asteroiden gesprochen und viel mehr auch ihre eigene Meinung mit eingebracht. Das fand ich auch irgendwie sehr auffällig und auch cool, weil wenn du die sowieso die ganze Zeit mitschleppst und die auch für dich kämpfen, dann dürfen sie auch gerne öfter mal was sagen.
Ja, finde ich super, wenn Ashley Birch, ich nehme immer Parvati mit, und Ashley Birch, ihre Stimme ist sowieso großartig und die kommentiert dann immer alles und ist so immer voll auf meiner Seite und ich bin ja immer dann der moralisch Gute in diesem Spielen, aber man kann ja auch total das Arschloch spielen.
Ja.
Und einfach sagen, ja, mir doch egal, gib erstmal Kohle rüber, bevor ich hier irgendwas für dich mache. Das finde ich echt cool, ja. Ich spiele dann schon meistens so auf einem moralischen guten, so Mass Effect Level, so meistens. Aber hin und wieder kann man dann ja auch mal wirklich Leute einfach auflaufen lassen oder so. Das finde ich sehr, sehr cool auf jeden Fall.
Ich habe auch schon den einen oder anderen einfach erschossen, weil ich dachte, dass sie einfach Scheiße gebaut haben, dass es irgendwie nicht zu entschuldigen ist und ich wollte die dann nicht irgendwie einfach laufen lassen oder was weiß ich, sondern ich habe die einfach niedergemäht.
Das ist ein guter Stichwort. Das ist so meine kleine Kritik an Peril und Gorgon, dass man hat schon ein paar Dialoge und natürlich muss man auch mal da Schlüsselkarte hier suchen und dann hin und her.
Ja.
Also es war fast ein bisschen viel hin und her Gerenne und so Standardaufgaben wie nach dem Motto, okay, das ist jetzt verschlossen, das Labor, da kannst du dich auch nicht einhacken, da musst du erst nochmal komplett über den Planeten zurück, woanders hin, nochmal mit dem reden und dann wieder zurück. Das fand ich ein bisschen unkreativ, also so wie die Mechanik quasi in diesem Spiel war und sehr viel Gekämpfe. Also ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass man bei The Outer Worlds so viel extrem ballern muss. Ich habe mich dann nochmal dran erinnert und gesagt, okay, bei dem Großteil vom Spiel war auch meine Kritik im Podcast, dass es halt sehr viel Kämpfen ist und das Kämpfen halt nicht so taktisch cool ist wie bei Fallout 3 mit dem VATS-System, sondern dass man ja nur diese Zeitlupe hat. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr Fallout-Taktik da reinkriegen. das war hier bei Peril on Gorgon schon sehr viel Kämpfen und sehr viel Action. Und das fand ich, war immer schon das Schwächste eigentlich an The Outer Worlds. Da kommen wir ja gleich bei Murder on Adrianus dazu, dass es ja durchaus anders geht. Also das hätte ich mir hier im Vergleich schon gewünscht, dass ein bisschen mehr Rollenspiel drin ist und weniger Action.
Also ich fand es eigentlich genau andersrum. Also ich fand es total super, dass man so viel kämpfen musste zwischendurch. Auch wenn natürlich das Kampfsystem von The Outer Worlds nicht das Beste ist, da stimme ich dir zu. Da könnte man so viel geilere Sachen machen mit, aber es ist halt, wie es ist. Und ich finde es trotzdem cool, weil ich hatte immer das Gefühl, so mir geht die Munition nie aus, weil an allen Ecken und Enden Munition auffindbar war die ganze Zeit und ich ja sowieso immer alles abgrase.
Oh Gott, ey, ich sammle alles auf und trotzdem ist meine Muni dauernd leer. Das ist
was?
Furchtbar.
Wie geht denn das? Auch meine Lockpicks und so. Ich habe immer zu viel. Ich habe immer zu viel von allem.
Ich habe von allem zu viel, nur von der. Mein Problem war, dass ich dann 3 gute Waffen hatte, die alle leichte Munition brauchen.
Ja, gut, dann ist es natürlich kacke.
Und dann habe ich irgendwann mal realisiert, dass das mein Problem sein könnte. Und dann habe ich mir noch eine Energiewaffe gesucht und eine, die schwere Munition braucht. Und dann ging es einigermaßen. Aber das war mein Fehler, ja.
Ja, das ist es nämlich. Also ich habe nämlich auch sehr ausgewogen meine Waffen ausgesucht. Und dann kannst du die ja auch an den Werkbanken und so kannst du die auch verbessern und Modifikationen anbringen und so weiter. Und dann bastelst du dir halt deine perfekte Waffen, deine perfekte Rüstung zusammen. Und dann geht's halt voll ab und du fühlst dich wieder King. So. Und das, ich finde das super. Also ich mache das total gerne und ich laufe da gerne durch und spratze da die Viecher weg, weil ich auch das Gefühl habe, so dass ich, nicht, dass ich overpowered bin, aber trotzdem so, nicht so leicht angreifbar bin, weil ich schon Level irgendwas
genau, man hat ein gutes Machtgefühl, man kann sich den Schwierigkeitsgrad ja auch selber nochmal hochdrehen, das ist ja nicht das Problem. Klar. Also man stirbt dann schon mal, aber man hat nie das Gefühl, es ist jetzt irgendwie Dark Souls oder zu schwer oder so. Ja, ist genau richtig, finde ich auch für so ein Rollenspiel. Ich finde, das Loot könnte besser sein, wenn du weißt, was ich meine. Also man hat ja wirklich Hunderte, Tausende von Mülleimern, die man durchsuchen kann. Und in diesem Spiel ist es auch so OCD, dass man alles anschauen muss. Ich kann nicht an so einer Schublade vorbeigehen, wo ich sehe, da ist ein Lämpchen, ohne zu wissen, was da drin ist. Auch wenn da immer das Gleiche drin ist. Ja, ich brauche keine Lockpicks mehr. Ich brauche keine Adrenatime mehr. Ich brauche garantiert auch keinen Schlüsselanhänger oder keine Armbanduhr mehr. Trotzdem hebe ich den ganzen Scheiß alles auf. Ich gehe ja auch nie zu Händlern und verkaufe dann den Schrott. Also ich sammle in diesem Spiel ohne Ende und brauche es eigentlich gar nicht, aber ich kann auch nicht an diesen Kisten vorbeilaufen. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Das blockiert mich aber irgendwie auch so. Also mich hat es dann tatsächlich auch wieder genervt, dass man so viel lootet wie bei so einem Bethesda-Spiel, aber nirgends ist irgendwie was richtig Tolles drin. Hast du mal eine richtig geile Waffe gefunden? Also ich habe jetzt in beiden DLCs keine Waffe gefunden, die irgendwie besser ist oder anders wäre als meine bestehende Rüstung. Also irgendwie, finde ich, war das bei dem Hauptspiel auch schon so. Irgendwann war man an dem Punkt, da hatte man eine gute Waffe und dann kam nichts mehr. Die Loot-Spirale funktioniert hier irgendwie nicht.
Das Geile ist aber, also ich mache das immer so, dass ich alles halt auch sammle und dann ganz viel verkaufe. Entweder an Automaten oder bei Händlern. Und dann baue ich halt alles an der Werkbank um. Also du kannst dir schon eine Waffe aussuchen, die relativ hoch ist oder weit gelevelt oder schon relativ stark ist. Und dann baust du die aber so um, dass sie irgendwie auf einmal, Gift schießt anstatt normale Munition oder Elektro und so weiter. Und dann kannst du die halt so, da gibt's ja auch so einen Abschnitt Tüfteln. Und dann kannst du die halt so aufwerten, dass sie halt super krass werden. Und dann, wenn du also eine neue Waffe kriegst, ist halt klar, dass die unterlevelt sind. Weil die ich mir da selber zusammengebaut habe, ja schon Maximum ist so. Aber dann kannst du halt gucken, ob du nicht vielleicht diese andere Waffe trotzdem nehmen möchtest, weil sie irgendwas Besonderes noch hat, was die anderen Waffen nicht haben.
Ja, aber ich fand das irgendwie unbefriedigend. Ich habe dann auch immer getüftelt und dann gab es halt nie wieder eine Waffe, die irgendwie da rankam und ich habe immer nur weiter getüftelt, aber irgendwann kann man ja auch nicht mehr tüfteln, weil das ja durch den Level begrenzt ist, den du hast.
Ja.
Das war irgendwie, also ich fand's, die Loot-Spirale fand ich unbefriedigend, gerade bei dem DLC hätte ich mir halt, da sind schon neue Waffen und so drin, aber wie gesagt, Kampfsystem hat es jetzt da nicht rausgerissen und ich hätte mir ein bisschen schöneres, besseres Loot gewünscht. Es gibt ja sogar so Spezialwaffen, also bei dem zweiten DLC kann man ja auch so eine ganz seltene Waffe kriegen, aber die ist halt auch ein Witz im Vergleich zu den Wummen, die ich da sonst mit mir rumtrage. Ja.
Ja, das stimmt schon. Also mich hat es nicht so gestört, aber ja, es ist natürlich schon Tatsache, dass man halt keine krassen Waffen mehr findet auf diesem Niveau.
Ja. Also würde sagen, ein solider DLC, wenn man das Hauptspiel mag und da alles gesehen hat, ist jetzt nicht so, dass ich da schon alle Quests komplett abgeschlossen hätte. Deswegen würde ich fast sagen, man braucht den nicht unbedingt. Aber wenn man eben schon Spaß an dem Spiel hatte, dann ist es eine sehr, sehr, sehr gute Ergänzung auf jeden Fall. Weil es gibt einfach neues Futter. Also wenn einem das Spiel Spaß gemacht hat, dann kann ich Peril und Gorgon sehr empfehlen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber er kommt nicht an den zweiten DLC ran. Der, finde ich, setzt dem Ganzen nochmal eine Krone auf.
Ich fand Peril & Gorgon auch eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, nichts Besonderes, aber ich mochte einfach more of the same. Ja. Ich finde das Spiel so gut, dass ich mir eigentlich nur ständig neue Areale wünschen würde, egal was da passiert. Mhm. Ich möchte einfach nur weiter irgendwelche Häuser und Gebäude erkunden und mich umschauen und mit Leuten reden und lustige Quests annehmen und so. Deswegen, also ich bin super zufrieden mit dem DLC und den zweiten fand ich tatsächlich auch ein bisschen besser, ja.
Ja, der macht nämlich was Besonderes. Also der ist auch anders als das Hauptspiel. Murder on Eridanos. Wenn ihr den Trailer schon gesehen habt, erinnert so ein bisschen an so ein Film-Noir-Setting. Also es wird so aufgezogen, dass es eben diese berühmte Schauspielerin Halcyon Helen gibt, die so in diesem Intro auch in so einem Detektivbüro steht, in Schwarz-Weiß gefilmt auch so weiter. Also man sieht quasi sie in ihrer Rolle. Die Schauspielerin heißt auch nochmal anders, aber die Filmrolle heißt eben Halcyon Helen und ist gleichzeitig auch so ein bisschen das Werbegesicht oder die Werbefigur für diese Schnaps-Firma, diese Rizzo, die diesen ganzen Wodka-Zeug da machen und so weiter. Mhm. Und die ist zum Urlaubsdomizil Eridanos, also auf diesem Planet ist es nicht. Das ist so eine Wolkenstadt, die so verbunden ist mit so schwebenden Brücken.
Ja, so ein bisschen Bioshock-mäßig.
Ja, total Bioshock-mäßig. Bioshock Infinite, gell? Wo diese mit den Rails so verbunden waren. Genau, du hast so verschiedene schwebende Plattformen. Auf dem einen steht dann eine Destillerie, auf dem anderen ist der Raumhafen. Also man schwebt so ein bisschen im Orbit in den Wolken. Richtig cooles Setting, finde ich. Also auch im Vergleich jetzt zu diesem eher düsteren Gorgon-Planeten eine sehr luxuriöse Stadt, also alles auch so ein ganz teures Hotel und so weiter. Und sie ist dahin gereist, um eben Werbeaufnahmen zu machen für so einen neuen Wodka, der da ein Werbeclip gedreht werden sollte. Und sie wird umgebracht. Und wir werden gerufen, warum auch immer wir, wird tatsächlich da auch so thematisiert, warum eigentlich wir?
Ja, was zum Teufel?
Das finde ich total geil.
Wir bringen doch Leute um.
Ja, genau, wir sind doch ein Freelancer, warum werden wir jetzt als Kommissar? Ja, aber gut, wenn es Geld bringt, dann machen wir das natürlich. Und wir werden da eingeladen, diesen Fall aufzuklären. Und es deutet sich schon an, dass wir dann wirklich auch Detektivarbeit machen müssen. Ja. Also wenn ihr Batman oder die Sherlock-Holmes-Spiele gespielt habt, dann seid ihr nicht so ganz weit weg. Der DLC ist wirklich nicht so actionlastig wie der erste, sondern erfordert richtig Ermittlungsarbeit.
Ja, mehr was zum Nachdenken auch. Und vor allem merkt man schon, wenn man da ankommt, so in welche Richtung das Ganze geht. Also man hat natürlich viele Parteien, die ein Interesse haben, diesen Mord aufzuklären. Und es stellt sich auch ganz schnell raus, dass viele Leute auch vielleicht nicht so gut auf Helen letzten Endes zu sprechen waren oder irgendwas vorgefallen ist mit ihr, sodass man auch ziemlich schnell sehr viele Verdächtige hat. Und das ist halt wirklich so eine richtige Columbo-Knobel-Geschichte, wenn man Bock auf sowas hat, Morde aufzuklären, Rätsel zu lösen und wirklich auch Leute anzusprechen und super viele Informationen aus denen rauszuholen, dann zu kombinieren, okay, dein Alibi passt mit dieser Zeit nicht zusammen und da bist du aber doch irgendwo anders gewesen und dann musst du halt überall rumlaufen auf diesem riesigen Areal und musst diese Alibis checken und gucken, wo da wirklich was im Argen liegt und du entdeckst so viele kleine, schöne Sachen auch dann wieder. Da geht's wirklich wieder sehr, sehr ins Detail rein.
Ja. Und man muss jetzt auch keine Angst haben, das ist insgesamt dann doch schon sehr linear durch diese Quest-Logbuch. Man kann sich dann schon erst entscheiden, gehe ich jetzt erst zu dieser Sektenführerin, gehe ich jetzt erst zu diesem Schauspieler, also ihr Kollege, red mit dem, man kann das auch alles miteinander verbinden. Also je nachdem, wo man halt Bock drauf hat, es spielt sich schon noch wie ein Rollenspiel und jetzt nicht irgendwie wie eine Detektivgeschichte, aber man hat dann wirklich eben auch, während man da rumläuft und natürlich auch ein paar Nebenquests erledigt und so weiter, hat man diese Spezialwaffe, diesen Diskrepanzverstärker.
Das ist so, das ist so gut.
Geil. Der echt original wie bei Batman oder bei Witcher so Spuren anzeigt, ja. Also wenn du irgendwo, man fängt an bei der Leiche natürlich und dann kann man da untersuchen, man schaut dann durch das Zielrohr dieser Waffe und sieht dann so blaue Spuren und dann kann man sagen, hier, Analyse, und dann sagt diese AI, die natürlich auch wie die meisten Roboter in diesem Spiel so richtig Douglas Adams mäßig so mit so einem sarkastischen Unterton oder so, ich habe mein Modul gestartet, das Erschrecken darstellen soll.
Ja.
So auf dieser Weise redet er dann mit dir und gibt uns dann entsprechend Hinweise. Also was weiß ich, bei der Fußspur zum Beispiel, die analysiert man dann und dann kann man eben erkennen, dass da wohl Erde drin ist, die aus dem Areal XY stammt, und dann hat man halt einen neuen Reisespot und kann dann in den Botanischen Garten fahren und dann dort sich mit den Leuten unterhalten, weil man dann eben weiß, okay, so Detektiv, so Sherlock Holmes mäßig, da muss jemand da gewesen sein, der am Tatort war.
Ja.
Und das macht total Laune. Ich finde, das passt voll. So super auch mit diesem Dialogsystem und mit diesen ganzen quirky Characters, die man da trifft. Und alle sind ja shady. Das ist ja das Geile daran. Alle haben ein Motiv, aber im Gespräch findet man dann eben auf unterschiedliche Art und Weise raus. Entweder man belügt sie, man bedroht sie oder man besticht sie und findet dann entsprechend raus, ob sie tatsächlich ein Alibi haben oder nicht, und reportet es dann wieder. Richtig cool.
Und sie versuchen sehr stark, finde ich, uns schon in so eine Richtung zu drängen, was wir denn glauben sollen.
Ja.
Das fand ich, also das ist natürlich okay, so, aber zum Schluss hin habe ich dann so meine eigene Theorie aufgestellt. Und die hat das Spiel aber für mich gar nicht vorgesehen. Und ich dachte, aber ich habe doch diese gute Theorie. Und vielleicht stimmt sie doch sogar. Ich möchte jetzt gar nicht den oder den beschuldigen. Ich möchte doch was ganz anderes machen. So. Oder da ist das Spiel schon sehr konsequent. Mhm. Ist aber okay, fand ich. Die Auflösung des Ganzen ist dafür umso cooler, muss ich dann auch an dieser Stelle sagen. Da wollen wir natürlich gar nichts verraten, aber es wird cool. So. Ja. ich finde auch diesen Diskrepanzverstärker mega lustig. Der spricht halt auch so richtig monoton, und dann, wenn du an irgendeinen neuen Tatort kommst, das ist, sind wahrscheinlich nicht die einzigen, die da sterben, diese Helen. Da passiert noch ein bisschen was anderes. Und dann kommst du zum Beispiel in so ein Labor und hältst halt das Ding an eine Leiche und das Ding sagt so, dieser Mensch ist tot. Vor kurzem war er noch am Leben. Und ich denke so, aha, danke. Das ist natürlich ein sehr toller Hinweis an dieser Stelle. Und so geht das halt die ganze Zeit. Und das Praktische ist, dass du auch mit einer anderen Waffe oder so rumlaufen kannst. Dieses Ding piept immer, egal ob du es ausgerüstet hast oder nicht. Und dann weißt du, aha, jetzt muss ich umschalten und mich mal kurz umsehen, ob hier was ist. Und das ist super angenehm, weil oft hat man es ja auch so, dass man, wenn man so ein Gerät hat, die ganze Zeit dann in diesem Modus sein muss, um was sehen zu können.
Ja, ja.
Und selber gucken muss, und der macht dann halt, der hat kein Ping-Geräusch oder so, sondern er sagt selber beep, 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 was auch sehr charmant ist an dieser Stelle.
Und was ich auch cool finde, du kannst dich einerseits voll auf die Hauptstory konzentrieren, aber du findest eben halt auch coole Nebenquests, die teilweise was mit der Hauptstory zu tun haben, teilweise nicht.
Mhm.
Sehr viel Humor auch, also du findest dann irgendwo in der Wildnis, wenn du da die Fußspuren suchst, findest du auf einmal so zwei shady Angestellte, die dich dann auch um was nicht ganz Legales bitten.
Ja.
Ja, und dann kannst du halt auch entscheiden, zeigst du die jetzt an, nimmst du die jetzt fest und bist voll in deiner Rolle als quasi Kommissar oder verdienst du dir ein paar Credits nebenher. Ja, auch solche Sachen kannst du dann frei entscheiden. Oder auch super, so ein Buchhalter, der dringend nochmal die Steuerunterlagen prüfen muss in irgendeiner verlassenen Höhle, wo eh keiner mehr lebt.
Ja.
Und dein Liebling war, glaube ich, der Hunter Legals Shop.
Ja, ich fand den einfach so schön benannt. Also dieser Typ, der so einen Waffenshop leitet auf einer dieser Inseln, wo es so ein Wildreservoir gibt. Also da kann man als Hotelgast kann man da durchlaufen und jagen quasi. Und dieser Waffenverleih oder Waffenshop heißt einfach Hunter Legals Legal Hunter Supplies. Wow. I love it.
Und dann redest du auch noch mit ihm. So, ja, ich hätte mich vielleicht umbenennen sollen, bevor ich diesen Laden aufmache. So, Hunters, Legal Hunter Supplies. Das ist genau der blödsinnigste Humor, den ich so mag. Einfach
ich auch.
Spiel, ja.
Ich liebe das.
Großartig. Ja, und die Dialoge sind eh auch super. Ist teilweise auch wirklich herzlich. Also man findet dann so einen Tom Brady-Verschnitt von dieser Sportart. Die haben da so einen
Wurfball heißt
Wurfball,
es, glaube ich,
so
übersetzt.
So eine Art Rugby mit diesen Lacrosse-Stäben und so, die man auch mal als Waffe benutzen kann.
Ja.
Der ist total blöd eigentlich, der Typ. Also so ein bisschen stumpf, aber halt auch total herzlich und ist jetzt kein Spoiler, sondern das ist schon gleich die Prämisse, dass der wohl was mit Helen hatte und so weiter. Deswegen könnte er halt auch ein Motiv haben, weil er mit ihr zusammen in dem Hotel war und so weiter. Und auch mit seinen Kumpels dann zu reden, ja, mit dieser Mannschaft und dann eben auch popkulturelle Anspielungen, dass man dann eine Wollkuh in meinem Hotelzimmer findet, was natürlich auch sehr an diesen Kinofilm erinnert und so weiter. Aber auch irgendwie die Sektenführerin, ich fand die alle auch gut geschrieben. Also auch die fand ich, die ist zwar eine ganz klare Betrügerin, aber trotzdem fand ich es auch, jeden Dialog in diesem DLC fand ich interessant, fand ich vielschichtig. Die Charaktere hatten, also viele, viele schöne Momente einfach so, wo ich dann gesagt habe, ah cool, und in die Richtung könnte es noch gehen. Und nee, okay, bei dem bin ich mir jetzt ganz sicher, dass der zwar ein Arsch ist, aber der hatte gar keinen Grund, Helen umzubringen. Bei dem anderen war ich mir nicht so ganz sicher. Und dann kann man da so rumspekulieren. Und trotzdem hat mich dann die Auflösung tatsächlich nochmal kalt erwischt und überrascht. Das fand ich richtig cool.
Ja, ich finde es auch, wie gesagt, ich streune gerne durch diese wunderschönen Areale. In diesem Fall ist es tatsächlich ein besonders schönes Areal mit vielen Farben, mit einem Obstgarten, mit einem Gewächshaus. Es gibt super viel zu sehen auch einfach. Ja. Und das macht halt auch einfach Spaß, da rumzulatschen und zu gucken, okay, wer könnte vielleicht meine Hilfe gebrauchen? Welche absurde Aufgabe wartet hinter der nächsten Ecke? Ja. So, das, es ist super. Und das zieht sich ja durch dieses ganze Spiel, das alles so super toll, ja, lebensnah geschrieben ist. Also man hat das Gefühl, Menschen unterhalten sich so. Und nicht natürlich über die Dinge, die da passieren. Da ist ja auch ganz viel Quatsch dabei. Aber Menschen sprechen so, wie man es da hört.
Zumindest in der Welt, die Obsidian sich hier ausgedacht hat.
Genau. Ja. Ne,
die sind in sich alle total schlüssig. Genau. Natürlich ist es wie im Hauptspiel auch alles sehr, naja, es wirkt so ein bisschen altbacken, wie Bethesda-Spiele früher halt auch waren oder wie die Fallout-Spiele auch sind, dass die halt sehr festgezurrt sind, diese Mimiken und diese Gesichter, wenn du dann in den Dialogen bist. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie sehr modern gestaltet. Ja, du klickst die Leute an, dann drehen sie sich zu dir um und dann hast du halt einfach so eine fixe Kamera für die Dialoge.
Ja, ja, genau.
Das ist schon irgendwie altbacken, aber ich finde, das wird einfach rausgerissen durch diesen Humor, durch die tollen Skripte, durch die echt tollen Sprecher und Sprecherinnen, die alle großartig sind, also auf Englisch, jeder wirkt lebendig und gibt diesen Charakteren total viel Leben und es ist halt einfach gut geschrieben, also und das reißt es für mich raus, da kann die Technik dann von mir aus auch gerne ein bisschen älter und altbackener wirken, immerhin, ich habe es auf der Xbox Series X jetzt gespielt, die Framezahl wurde abgegradet, also es hat jetzt eine offene FPS nach oben hin, nicht, dass es bei dem Spiel wichtig wäre, aber es läuft butterweich, ja.
Ja, ich habe es durch den Game Pass auch gespielt, aber auf dem PC. Also ich habe mir dann diesen Season Pass gekauft, weil das Spiel kann man ja, wenn man den Ultimate Game Pass hat, umsonst spielen. Und einfach den Game Pass gekauft, weil ich gedacht habe, ey, das Spiel hatte ich so gerne. Kann ich eigentlich jetzt nichts falsch machen, wenn ich mir irgendwie für 25 € oder wie teuer das war, jetzt diesen Game Pass kaufe.
Nicht Game Pass, Season Pass.
Season Pass meine ich doch. Und Es war alles super smooth, super schön. Und ich habe keine irgendwelche Glitches oder irgendwas oder nichts kam mir irgendwie seltsam vor oder keiner steckt in irgendeiner Wand oder wie das manchmal halt so ist, ne? Aber
was ich traurig fand, dass wohl echt wenig, zumindest auf der Xbox wenig, diesen DLC gespielt haben. Man sieht doch bei der Xbox immer so Rare Achievements. Und wenn ich Spiele vor Release spiele, dann kenne ich das schon. Dann kommt immer diese silberne Rare Achievement Symbol, wo dann dran steht, nur 1% der Leute haben dieses Achievement. Das ist jetzt aber ja ein DLC, der kam im März raus. Und die Xbox ist jetzt ja keine unverbreitete Konsole und ich hatte halt jedes Achievement von Murder on Eridanos hatte 0, irgendwas Prozent.
Oh.
Das war echt traurig. Also es hat mich bei jedem Achievement, allein schon das Spiel zu starten war im 0, Bereich und das Spiel dann abzuschließen war da 0,00 irgendwas, 3% der Leute haben dieses Achievement und ich so, no. Das gibt's doch nicht. Hoffentlich spielen die alle auf der PlayStation.
Ich hoffe auch.
Es müssen doch mehr Leute spielen. Ich meine, gerade dadurch, dass es im Game Pass ist, holt euch diese DLC. Also ihr kriegt so ein dickes Paket. Ja? Outer Worlds auf jeden Fall spielen jetzt im Game Pass. Das könnt ihr ja so mitnehmen. Und dann diese DLC, die lohnen sich wirklich. Es ist echt schade um dieses schöne Spiel. Ich will Outer Worlds 2. Bitte kauft diesen Season Pass.
Ja, vor allem, das sind ja eigentlich schon mehr als 10 Stunden, die du da kriegst, wenn du wirklich
locker, ja,
dich locker umsiehst und überall guckst und Sachen entdecken möchtest und alle Nebenquests machst und so, dann wirst du auch bei dem ersten DLC, ich habe gelesen jetzt noch mal eben 6 Stunden, wo ich dachte, was, in 6 Stunden war ich da nimmer durch bei auf Gorgon. Also da ist halt auch wirklich, wirklich viel drin und da passiert auch wirklich viel. Und dann kosten die halt einzeln nur 15 Euro und zusammen halt dann 25, wo ich mir denke, so, Alter, dafür kriegst du quasi ein komplettes Spiel, wenn man beide zusammennimmt.
Ich war auch erstaunt, wie umfangreich dieser Murder on Eridanos ist.
Ja.
Also wir hatten uns das jetzt ja vorgenommen für Sonntag und ich dann noch mal einen halben Tag gespielt und dann war es immer noch nicht aus und dann ging es noch mal ins Finale und ich so, ja, krass, also, und dann hatte ich noch nicht mal alle Nebenquests gemacht. Also, ich habe jetzt eben noch diesen Steuerprüfer, den habe ich mir dann geschenkt, weil ich dachte, nee, ich will jetzt das Finale noch sehen. Und das ist echt, echt umfangreich. Also, richtig, richtig schön.
Ja.
Und ich finde auch das Pacing bei Murder on Eridanos gut. Also, es ist eben halt nicht nur Dialog und Ermitteln, sondern auch Action zwischendurch. Gibt sogar einen richtig schönen Bosskampf, was ja im ersten DLC auch so ein bisschen fehlt. Also, auch daran haben sie gedacht, alles richtig gemacht.
Ja, das ist schon. Es ist schon eine wirklich gute Mischung. Aber ich fand dann halt auch, also es ist wirklich sehr, nicht shooterlastig. Ab und zu muss man da schon mal zur Waffe greifen, aber sehr selten im Vergleich zum ersten DLC. Hm. Und ich mag das einfach. Ich mag einfach komische Viecher abballern. Ich finde das super.
Ja, aber es mangelt ja nicht an Viechern, die du abballern kannst. So ist es ja nicht.
Das stimmt. Das ist hier automatisch weniger, weil sich viel, viel mehr auf diese Story und diese Ermittlungen konzentriert wird. Das ist cool für mich. Ich fand den DLC auch besser als den ersten. Aber auf der anderen Seite war ich so ein bisschen traurig, so, oh, jetzt gibt's hier gar nichts zu ballern. Ich wollte unbedingt was
sie
zu ballern.
Sie haben ja den Twist dadurch hingekriegt, dass es so ein paar besessene Zivilisten dann gibt, die dann da rumrennen, diese Mutanten, dass man immer wieder zwischendurch auch ein bisschen Action hat.
Ja, das stimmt. Wo ich mich auch frage, die Hotelgäste, die draußen rumsitzen, reagieren einfach null.
Die schreien
dann
so. Die laufen manchmal so schreiend weg. Ja, habe ich gesehen.
Aber ich sehe immer wieder auf diesen Gehwegen neue besessene oder verwirrte Menschen. Und dann sitzt da aber immer noch so ein Pärchen und diskutiert, wo ich mir denke, Alter, da drüben geht voll was ab. Warum bist du überhaupt noch hier in diesem Hotel? Es war ein bisschen seltsam an der Stelle.
Sehr schön. Ja, ich bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht mit Obsidian und Fallout und so weiter. Die sind jetzt ja alle unter einem Dach wieder.
Stimmt.
Die Original-Fallout-Lizenz und Obsidian gehört jetzt alles Microsoft.
Das ist richtig.
Mal gespannt, was da passiert.
Aber ich muss halt sagen, ich bin kein Fallout-Fan. Ich mochte keinen. Aber
wenn du die Outer Worlds magst, das ist doch schon sehr nah dran an Also New Vegas ist schon wirklich sehr deutlich.
Ja, New Vegas war ja, glaube ich, auch anders als sie.
Ein bisschen, ja.
Als die Fallouts an sich. Wenn ich mir Fallout 3 an diese komische braun-grüne Pampe angucke auf dem Bildschirm, da habe ich schon keine Lust, das zu spielen.
Da war New Vegas schon bunter auf jeden Fall mit New Vegas vom Thema. Oder auch die Fraktionen. Also mich hat sehr viel wieder an New Vegas erinnert. So wenn man dann in New Vegas mal drin ist, dann hat man so diese Römer-Fraktion und so weiter, die dann mich auch so ein bisschen wie hier an diese Sekte erinnert hat. Also man merkt dem Spiel schon an, aus welcher Feder es stammt. Absolut.
Ja. Ich wünsche mir einen zweiten Teil.
Ja, definitiv.
Die können da ruhig weitermachen. Also das war ja auch ein Erfolg. Die Kritiken waren ja auch durchaus sehr positiv zu diesem Spiel. Auch wenn jetzt vielleicht noch nicht jeder sich diese DLCs angeguckt hat. Vielleicht können wir das ja ändern. Und ich hoffe, dass sie weiter erfolgreich bleiben und mit Sicherheit schon an einem zweiten Teil basteln.
Wir drücken die Daumen. Da gehe ich von aus, dass da ein zweiter Teil kommt.
Ja, ja. Ich auch. Ja.
Cool, werden wir auf jeden Fall hier besprechen.
Ja.
Und dann sagen wir tschüss bis morgen. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann schaut doch mal bitte vorbei auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin. Da gibt's jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag neue Folgen zusätzlich zu der freien Sonntagsfolge, wie ihr sie heute hört. Und da wir komplett werbefrei sind, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Denn das ist alles, womit wir uns hier finanzieren. Crowdfunding auf patreon.com/insertmoin. Vielen Dank.
Das ist eine hervorragende Idee, lieber Manu. Das mache ich sofort. Tschüss.
Tschüss.